Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Berggasse 8. Es begrüßt Sie Peter Sub. In der heutigen Sendung haben wir wieder Barbara Smutzka zu Gast. Sie kennen sie bereits von einer früheren Sendung, in der sie uns ihren ersten Roman, einen Krimi, vorgestellt hat. Perle vom Wienerwald war der Titel des Erstlingswerks von Barbara Smutzka. Wir erinnern uns, dass Barbara Smutzka mit ihrer Partnerin in einer Gartensiedlung am Wiener Stadtrand lebt. Diese Umgebung, als auch ihr zurückliegendes Studium an der BOKU Wien, dürfte sie zu dieser Gärtnerin ermittelt ja, Geschichte inspiriert haben.
Bevor wir reinstarten, wollen wir Toni vielleicht
Schubert
auch noch ein bisschen
spielt in diesem
den
Roman
Plan
die Hauptrolle,
deiner Romane,
dass du Toni Schubert auch im neuen Roman
Schlamassel mit Seebrück. Es ist ein zweiter und
ja, dazu erfahren
ich
Sie gleich
nicht zu so viel, wenn ich sage,
Jürgen
er spielt Ostler, im Sommer.
Der das Gespräch
vielleicht
mit Barbara
ein bisschen was dazu.
Ja, bevor wir reinstarten, wollen wir vielleicht auch noch ein bisschen den Plan deiner Romane zumindest mal ansprechen, gleich am Anfang. Es ist dein zweiter und ich verrate, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich sage, er spielt im Sommer. Vielleicht sagst du auch noch ein bisschen was dazu.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Es ist eben eine Gartenkrimi-Mini-Reihe geplant. Der erste Band war eine Frühlingsgeschichte und der zweite ist eben der Sommer. Das heißt, es war von Anfang an konzipiert als 4 Jahreszeiten-Bände und werden wir schauen, ob es auch dazu kommt. Also die Hälfte hätte ich jetzt einmal geschafft, sozusagen. Genau. Ja, also jetzt ist natürlich die Frage, kennt ihr den ersten Band, ja oder nein? Egal, ich sage ganz kurz vielleicht auch für den Podcast, worum es im ersten geht. Also in meinem Mittelpunkt meiner Geschichten steht eine Wiener Gärtnerei, die Gärtnerei Schubert heißt die Familie. Und die Hauptfigur ist die Toni Schubert, die Juniorchefin. Die ist Anfang 30 und schon Chefin eines Betriebes, weil sie nämlich diesen Familienbetrieb übernommen hat von ihrer Großmutter, von der Amma, die auch eine sehr wichtige Rolle in den Geschichten spielt. Also Amma und Toni sind so die zwei zentralen Figuren in dem Ganzen. Und dann gibt es noch viele andere assoziierte Familienmitglieder. Also die Schubert sind ein bisschen eine ungewöhnliche Familie, die auch mal streiten, die auch sich sehr viel auf der Schaufel haben, aber auch zusammenhalten. Genau, und im ersten Band stolpert Toni eben in Wien im Garten eines Kunden in ein Verbrechen hinein, wo sie sich dann eben auch beteiligt bei der Aufklärung. Das Ganze erschüttert die Familie einigermaßen, da das auch mit der Familiengeschichte der Schuberts zu tun hat, was sich da abspielt. Und so ist das auch ein wesentlicher Grund, warum die dann im Sommer gemeinsam Urlaub machen. Also sie fahren gemeinsam auf Urlaub, die Toni mit ihrer Großmutter Amma und dann fährt noch eine Großtante mit, die Christel, die ist immer so für spitze Bemerkungen gut. Und der Flo fährt mit, das ist ein assoziiertes Familienmitglied, ein quasi adoptierter Wahlbruder von Toni, ihr bester Freund. Und jetzt kann man natürlich sagen, warum fahren da zwei mit 30er, mit zwei alten Damen auf Urlaub, ist ein bisschen schräg. Das hat mit dem zu tun, was in der Perle vom Wienerwald passiert ist. Das hat die Familie schon erschüttert, hat Toni auch klargemacht, dass sie ihre Großmutter, die sie ja sehr liebt, nicht ewig haben wird und daher noch einmal das Bedürfnis, eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Und wo fahren sie hin? Sie fahren nach Lunz am See. Viele Wiener Familien haben ja einen Ort in den Bundesländern, zu dem es eine Verbindung gibt, wo man vielleicht auch familiäre Wurzeln hat. Und bei den Schuberts ist das eben Lunz am See. Da lebt auch Tonis Mutter. Und immer wenn die verreist, dann fährt ihre Mutter, also die Tonis Mutter, also, sehr gern hin zum Haussitten. Ja? Also die Großmutter fährt ins Haus der Mutter zum Haussitten und Toni fährt eben diesmal mit Begleitung. Genau. Man kommt an, es ist das Wetter ein bisschen gemischt und es gibt dort nicht nur Haus und Garten zu betreuen, sondern auch ein vierbeiniges Familienmitglied. Im ersten Band gab es eine Katze, die eine prominente Rolle gespielt hat, den Gärtnereikater. Im zweiten Band ist es zur Abwechslung ein Hund. Und zwar der Luchs, das ist ein Jagdhund, der gehört Tonis Stiefvater, Und Toni ist diejenige, die sich in erster Linie um den Hund kümmern wird in der Zeit, wo sie dort sind. Denn die anderen sind nicht so begeistert, aber sie mag Hunde und das passt auch. Und so ist der erste verregnete Sonntagmorgen, ein bisschen feucht, an dem Toni gleich einmal eine Runde mit dem Hund dreht. Und da steigen wir jetzt in die Geschichte ein. Stopp! Lux, steh! Rief Toni und versuchte, das Gleichgewicht zu halten. Vergeblich. Geh so ein Schmorn! Sie war auf einer bemoosten Wurzel ausgerutscht und saß am Hosenboden auf dem Waldweg, der an der Südseite des Sees entlang führte. Ihre Laufschuhe waren offensichtlich für diesen Untergrund ungeeignet. Toni bewegte vorsichtig ihr Sprunggelenk. Zum Glück hatte sie sich nicht den Fuß verstaucht. Lux wedelte zaghaft und sah sie mitleidig an, während er ihren Schuh beschnüffelte. »Das schaust, gell? Dir mit deinen vier Pfoten kann das nicht passieren. Aber wann die botscherten Zweibeiner laufen, tja dann?« Lux machte unaufgefordert Sitz, als wollte er Toni am Waldboden Gesellschaft leisten. Sie lachte, strich ihm über den schwarz glänzenden Kopf und rappelte sich auf, die Leine immer noch fest in der Hand. Wahrscheinlich wäre Lux selbst ohne Leine an ihrer Seite geblieben, aber Toni wollte auf Nummer sicher gehen. Falls ihnen ein Reh über den Weg laufen sollte, wer weiß, ob er dann nicht seine gute Erziehung vergessen und in den Wald hetzen würde? Zumal er keine engere Bindung an Toni hatte, erschien sie zwar als Hundeführerin zu akzeptieren, doch wie weit sein Gehorsam ihr gegenüber reichte, wollte sie lieber nicht austesten. Sie klopfte sich ein paar Fichtennadeln vom Hosenboden und lief probeweise am Stand. Glück gehabt, der Fuß tat wirklich nicht weh. Trotzdem beschloss sie, das Laufen vorerst zu lassen, um nicht noch einmal am Hinterteil zu landen. Sie hatte ohnehin vorgehabt, sich im hiesigen Sportgeschäft neue Wanderschuhe zu kaufen, am besten gleich morgen früh, um auch für feuchte Morgenspaziergänge passend ausgerüstet zu sein. Toni marschierte in gemessenem Tempo weiter. So früh an diesem Sonntag war kaum jemand unterwegs auf der Seerunde. Bisher hatten sie einen einzigen Spaziergänger in Dackelbegleitung getroffen. Und einen Feuersalamander, für den sich Lux mehr begeistert hatte als für den Dackel. Jetzt nahm der Hund Tonis reduziertes Tempo zur Kenntnis und trabte gemächlich neben ihr her. »Du bist wirklich ein ganzer Braver, gell?« Toni fischte ein Hundekeks aus ihrer Jackentasche und hielt es ihm entgegen. Lux sah sie einen Moment lang an, ohne das Maul zu öffnen, dann drehte er den Kopf zur Seite. Komisch. Diese Kekse buk ihre Mutter extra für den Hund, weil die fertig zu kaufenden Leckerlis angeblich nichts taugten. Warum wollte er das Ding nicht? Wahrscheinlich frisst er das Zeug nur, um Ida eine Freude zu machen, dachte Toni. Lux war ihrer Meinung nach mehr Therapiehund denn Jagdhund. Immerhin verbrachte er sehr viel mehr Zeit mit seinem nicht unkomplizierten Frauerl als mit dem offiziellen Hundehalter. Statt das bröselige Hundekeks wieder einzustecken, warf Toni es ins Gebüsch, sollte sich ein Dachs drüber freuen. Lux sah dem Gebäck ohne Bedauern nach. Ida meint das sicher gut, sagte Toni zum Hund. Genau dasselbe hatte sie sich als Kind auch oft gedacht. Wenn Ida für ihre Tochter wieder mal ein Kleidchen ausgesucht hatte, das Toni furchtbar fand. Sie warf einen Blick auf die gegenüberliegende Talseite. Die Seehofsiedlung war von hier aus gut zu erkennen. Sie hatten den See gegen den Uhrzeigersinn umrundet, um den Abschnitt entlang der Straße zuerst hinter sich zu bringen. Nach dem idyllischen Waldpfad, der mittlerweile das Ufer verlassen hatte, trennten sie nur mehr der Seebach, die Seewiese und ein Stück Straße von ihrem Frühstück. Toni beschleunigte ihr Tempo und Lux gab ein erfreutes Bellen von sich. Der Spaziergang machte ihm sichtlich Spaß. Umso erstaunter war Toni, als der Hund wenig später, sie hatten soeben den Steg über den Seebach passiert, plötzlich stehen blieb und sich gegen den Zug der Leine stemmte, als wäre er selbst ein Dackel. »Na komm schon, Lux, was hast denn?« Der Hund schien regelrecht auf ihre Aufmerksamkeit gewartet zu haben. Er zog vehement an der Leine, weg vom Weg, hinunter Richtung Bachbett. Toni war verblüfft. »Nein, Lux, bei Fuß!« Daraufhin nahm Lux eine korrekte Vorstehhaltung ein. Eine Vorderpfote angewinkelt in der Luft, stand er mit gespanntem Körper da und fixierte einen schmalen Trampelpfad, der vom Weg zum Bach hinunterführte. Als Toni nicht nachgab, winselte er leise. »Vielleicht hat er Durst«, dachte Toni, und zögerte dennoch, ihn zum Wasser zu lassen. War Lux eine Wasserratte? Wenn ja, dann würde er sich erst in den Bach stürzen, danach ausschütteln und Toni mit seinem Hundearoma parfümieren. Daraufhin konnte sie verzichten. »Sei nicht bockig, wir sind sowieso gleich daheim. Da steht dein Wassernapf und ein Hundefrühstück kriegst auch. Ein bisschen musst halt noch durchhalten«, beschwor Toni den Hund und versuchte weiterzugehen. Aber Lux blieb stur. Toni zog und zog, er stemmte sich dagegen. Das verhieß nichts Gutes für künftige Wanderungen. Ein Hund, der sich nicht führen ließ, war kein angenehmer Begleiter. Toni seufzte. »Du hast einen ordentlichen Dickschädel, weißt du das?«, murmelte sie. Und dann tat sie etwas, was man als Hundeführerin, soweit sie wusste, besser nicht tun sollte. Sie gab nach. Lux warf ihr einen dankbaren Blick zu. Dann führte er Toni durchs Gebüsch hinunter zum Wasser. Und jetzt stelle ich einmal so eine kleine Frage. Was glaubt sie, wird Toni da unten am Bachufer finden? Irgendwelche Vorschläge?
Eine Wasserleiche.
Eine Wasserleiche, meint mein Publikum. Machen wir mal eine kleine Abstimmung. Wer tippt auf Leiche? Okay, das sind fast alle. Ich verrate es natürlich jetzt nicht. Ist ja logisch, ob ihr richtig seid oder nicht. Aber so viel sei gesagt. Also Krimi ist Genre-Literatur. Und im Genre geht es darum, dass es bestimmte Erwartungen auch des Publikums gibt. Also in einem Krimi erwarte ich ein Verbrechen, ich erwarte auch eine einigermaßen plausible Auflösung, ja, das erwartet man. Und jetzt geht es für mich als Autorin darum zu sagen, ich spiele mit diesen Erwartungen. Ich wecke sie und manchmal erfülle ich sie und manchmal aber auch nicht. Denn wenn man sie immer erfüllt, ist es auch langweilig. Dann ist das Buch ja total, also man kennt so Romane, da hat man das erste, auch bei Liebesromanen, ja, erstes Kapitel gelesen und man weiß eigentlich schon mehr oder weniger, in welche Richtung das Ganze geht. Und der Witz ist natürlich dann auch immer wieder, das ein bisschen zu brechen. Ja. Also, so viel sei verraten.
An der Stelle muss man aber auch sagen, es gibt natürlich klassische Literatur, die auflöst und es trotzdem spannend machen kann.
Natürlich,
Klassiker an der Stelle ist Highsmith, Agatha Christie zum Teil auch. Ne? Also ja, das könnte man so auch machen. Aber du hast dich ja dafür entschieden.
Ja. Na, aber ich würde sagen, also gerade bei einer Highsmith oder auch bei einer Agatha Christie ist das nicht immer so das, was man erwartet. Ne,
nicht
also
immer,
ich
aber
nicht sehen, ja, aber das Spiel damit.
Aber da geht es ja dann auch sehr stark um die Psychologie. Stärker noch bei der Highsmith als bei der Christie.
Genau, ja, genau. Ja.
Aber im Grunde haben wir es hier schon auch mit einem Softcrime
Cozy
Roman
Crime
zu tun. Genau. Und was für dich ja, glaube ich, auch noch wichtig sind, das hast du ja schon angedeutet und das kommt so wunderbar raus. Also beim ersten Roman ist einfach deine Liebe zu Gärten und zu den Pflanzen.
Genau. Also das ist mein persönlicher Hintergrund, ist einerseits ein naturwissenschaftlich-technischer, also ich habe ursprünglich auf der BOKU studiert, wie Toni Schubert auch, meine Hauptfigur. Sie hat Gartenbau studiert, ich habe Kulturtechnik studiert, ich habe auch lange in dem Bereich gearbeitet und bin dann in einem zweiten Berufsneustart, bin ich Bibliothekarin geworden. Also da ist dann sozusagen meine Liebe zu Büchern und zur Literatur hat dann sich durchgesetzt und genau, und jetzt
also
mit dem Schreiben.
Auch verschränkt, würde ich sagen.
Ja, also. Ja, mit dem Schreiben verbinde ich diese beiden Dinge. Einerseits die Liebe zur Literatur und andererseits aber auch zu den Gärten, zur Botanik. Genau.
Ja. Was natürlich auch eine Rolle spielt, was für uns natürlich auch der Grund ist, warum wir den Roman hier auch präsentieren. Und das war ja so entzückend im ersten Roman. Die Toni ist ja auch lesbisch. Ne? Also das muss man so sagen. Sie kommt nun nicht so recht dazu.
Ne? Weil sie sehr viel arbeitet. Und im ersten Band ist es auch so, dass es auch eine Coming-out-Geschichte. Neben vielen anderen Themen geht es da auch darum, dass sie sich halt zu ihrem Lesbischsein bekennt oder dazu steht. Im zweiten Band ist das schon klar. Mhm. Aber das mit dem Love Interest ist halt ein bisschen schwierig. Ja. Also das zieht sich noch ein bisschen. Ja. Aber es tut sich schon was. Es tut sich schon was, ja. Genau. Dann lese ich noch ein Stück weiter. Toni, also der Urlaub beginnt, die Schuberts haben es ganz nett miteinander und Toni macht dann eine überraschende Begegnung, mit der sie nicht gerechnet hat, in Lunz am See. Wie gesagt, sie hat studiert, auch auf der BOKU, und die BOKU hat eine Dependance gemeinsam mit anderen in Lunz. Da gibt es eine Forschungsstation, tatsächlich. Ja. Die biologische Station, die gibt es seit über 100 Jahren. Da wird limnologische Forschung betrieben, also man beschäftigt sich mit Süßgewässern, mit Flüssen, Bächen und so weiter, um Seen. Und Toni trifft dort in Lunz überraschenderweise eine ehemalige Studienkollegin wieder, die im Gegensatz zu Toni an der Uni geblieben ist und jetzt in Lunz stationiert ist, dort versucht, ihre DIS fertigzustellen und dabei erhebliche Schwierigkeiten hat. Toni freut sich zunächst, dass sie da also eine Bekannte trifft, die noch dazu glücklicherweise auch im Nachbarhaus wohnt. Ja? Also Toni mit ihrer Familie macht im Haus der Mutter Urlaub und im Nachbarhaus wohnt ein altes Ehepaar, die heißen Gamsjäger, und die vermieten immer an jemanden von der Forschungsstation. Und diese ehemalige Studienkollegin heißt Samira Babic und die erzählt Toni, dass sie gerade ziemlich durchhängt mit ihrer Forscherei. Ihre Chefin hat sie sogar in einen Zwangsurlaub geschickt, weil sie so viel schief geht und sie so viele Fehler macht, dass sie gesagt hat, die muss einmal ausspannen. Toni freut sich darüber, weil sie sich denkt, super, da habe ich auch wen zum Wandern, weil die zwei alten Damen sind dann nicht mehr so fit und der Flo verweigert Wanderungen, wenn es zu viele Höhenmeter sind und kein Sessellift in der Nähe ist. Also denkt sie sich, super, habe ich noch wen? Und dann machen sie tatsächlich eine erste Wanderung. Und zum Eingehen, wenn man einen Bergurlaub macht, geht man ja nicht gleich auf den höchsten Berg, sondern man macht einmal was Gemütliches zum Eingehen. Und dann machen sie die Drei-Seen-Wanderung. Mhm. Falls ihr Lunz nicht kennt, das ist sehr schön. Es gibt eben diesen Lunzer See, dann gibt es noch den Mittersee und den Obersee. Und da kann man diese drei Seen abgehen. Das ist so ein ausgedehnter Spaziergang oder eine kleine Wanderung, je nach Kondition. Da lässt sich sogar der Flo dazu herab, mitzugehen, weil nicht zu viele Höhenmeter. Also gehen sie zu viert. Die Toni, die Samira, der Flo und der Hund geht mit. Ja? Und auf dieser Wanderung erzählt Samira dann relativ ausführlich von ihren Arbeitsproblemen. Unter anderem sagt sie, dass sie mittlerweile schon fast glaubt, dass da auch irgendwas mit Sabotage ist, weil das ist einfach nicht mehr normal, was da alles passiert. Toni wittert sofort irgendwie das nächste Verbrechen sozusagen, weil sie ja seit dem Frühling da ein bisschen angefixt ist und jetzt als Laiendetektivin sich versteht. Und das führt zu einem ziemlichen Streit mit dem Flo, der sagt, bitte misch dich da nicht ein. Und nur weil da jetzt einmal, und jetzt bist du aber nicht eine Detektivin. Jedenfalls ein bisschen miese Stimmung zwischen den beiden. Und vor allem, als Flo dann gesteht, dass er jemanden in diesen Urlaub eingeladen hat, mit der Person hat Toni überhaupt nicht gerechnet, für die den ersten Band kennen. Da gibt es so eine nervige Journalistin, eine Deutsche, die Toni ziemlich heftig umwirbt, was Toni ziemlich auf die Nerven geht. Und ausgerechnet die hat Flo nach Lunz eingeladen. Daraufhin ist Toni wirklich, wirklich sauer am Ende der Wanderung. Und wir hören wieder ein Stückchen zu. Toni wollte nur mehr nach Hause. Ihre Laune war endgültig am Talboden angelangt, genau wie der Weg vom Obersee. Als das Kuppelwieser Schloss in Sichtweite kam, war Toni in Gedanken schon daheim und Lux nützte ihre Unaufmerksamkeit, er rannte plötzlich los, die Leine glitt ihm aus der Hand. »Halt!« rief sie. »Bei Fuß! Lux, halt!« Doch der Hund stellte sich taub. »Was ist denn in den gefahren?« wunderte sich Samira. Lux sauste den Weg entlang, die Leine am Boden hinter sich herziehend. Toni lief ihm nach. Ob sich das als Hundeführerin ziemte oder nicht, war ihr herzlich egal. Sie war besorgt, weil der Forstweg nicht weit von hier endete und in die Seestraße überging. Was, wenn der Hund vor ein Auto rannte? Und außerdem tat es gut zu laufen. Sie nahm es Lux nicht übel, dass er davonrannte. Manchmal war Davonrennen sehr verlockend. Leider musste Toni einsehen, dass sie keine Chance hatte, den Hund einzuholen. Sie lief trotzdem weiter. Lux wetzte am Schloss vorbei, an der Schlosstaverne. Der Abstand zwischen ihnen vergrößerte sich zusehends. Vielleicht, hoffentlich, rannte der Rüde einfach nach Hause. Das Haus ihrer Mutter kam in Sicht. Davor stand ein Rettungswagen. Tonis erster Gedanke war, oh Gott, Amma! Ihr zweiter, oder Christel? Sie beschleunigte ihr Tempo, bekam Seitenstechen und rannte noch schneller weiter, sah von fern, wie der Hund in der Einfahrt verschwand. Stand der Rettungswagen tatsächlich vor dem Haus ihrer Mutter? Oder nicht eher vor dem Nachbarhaus? Toni blieb stehen, keuchte heftig und sah genauer hin. Ja, das Fahrzeug parkte definitiv am Straßenrand vom Haus der Familie Gamsjäger. Sie fühlte sich unendlich erleichtert und schämte sich zugleich dafür. Samira und Flo kamen im Laufschritt näher. »Was ist da los?« rief Flo, sobald sie in Hörweite waren. »Rettungseinsatz bei den Gamsjägers.« Samira sah besorgt aus und nickte wortlos. Gemeinsam trabten sie weiter bis zum Einsatzfahrzeug. Der Fahrer stand vor der offenen Hecktür, Handy in der Hand. »Grüß Gott«, sagte Toni, »was ist denn passiert?« Ohne die Augen vom Display zu lösen, fragte er, »sind Sie ja Angehörige?« Toni schüttelte den Kopf. Samira sagte, »sie ist eine Nachbarin, aber ich wohne hier.« Jetzt hob er doch den Blick und musterte Samira. »Wira hiesige schauen sie aber nicht aus.« »Hochinteressant«, sagte Flo. »Wie schaut denn die hiesige Bevölkerung aus? Klären Sie mich auf.« Der Rettungsfahrer bekam einen roten Kopf. »Entschuldigen, ich meine ja nur...« »Sagen Sie uns jetzt endlich, was hier los ist, sonst gehe ich einfach hinein, das ist nämlich mein Hauptwohnsitz«, sagte Samira. »Natürlich möchte ich den Einsatzkräften nicht im Weg stehen, aber wenn ich keine Auskunft bekomme, dann...« Sie wandte sich zum Haus. »So wart's halt ein bisserl«, begann der Fahrer. »Wir haben einen Notruf gekriegt.« »No, na«, murmelte Flo. »Wegen einer älteren Dame«, setzte der Fahrer fort. »Ach, die arme Frau Gamsjäger«, sagte Samira, »was fehlt ihr denn?« Der Fahrer steckte das Handy in die Jackentasche und stammelte. »Wollen Sie kein Angehöriger sein? Darf ich nicht? Der Notarzt?« Eine forsche Stimme erscholl hinter dem Rettungswagen. »Was genau geht hier vor?« Christel trat zu ihnen. Mit zerzaustem Haar und einem Gesichtsausdruck, als hätte sie eine ungehorsame Schulklasse vor sich. »Also, meine Herrschaften, ich höre. Und wo, bitteschön, ist meine Schwägerin?« Toni war alarmiert. »Ist Amma nicht daheim?« Christel schüttelte den Kopf und schwenkte einen Zettel. »Sie ist anscheinend zu den Nachbarn gegangen, während ich Siesta gehalten habe.« »Was?« rief Toni und floh gleichzeitig. »Amma!« »Mir reicht es jetzt, ich gehe hinein«, sagte Samira und machte einen Schritt Richtung Haus. »Aber so seid's doch vernünftig alle miteinander«, rief der Rettungsfahrer. Die Tür des Gamsjägerhauses öffnete sich. Von drinnen waren laute Stimmen zu hören und Amma erschien im Türrahmen. Sie war blass und schwankte ein wenig. Toni rannte zu ihr und fasste sie stützend am Arm. »Amma, Gott sei Dank, geht's dir gut?« »Ach, Tonerle«, murmelte Amma, und gemeinsam gingen sie die paar Schritte zu den anderen. »Was ist mit Frau Gamsjäger?«, fragte Samira. »Was fehlt ihr? Kann ich helfen?« »Ich fürchte«, Amas Stimme klang brüchig, »der armen Erna kann niemand mehr helfen. Sie ist tot.« Ja.
Ja. Nette Passage, sehr temporeich.
Nett mit Leiche am Schluss, ja. Ja. Das ist so, ja. Was halt beim Krimi so nett ist. Ne?
Ja. Und was ich mir auch noch gedacht habe, die ganze Gegend, das scheint dir auch irgendwie vertraut zu sein. Gibt es da irgendwie einen Bezug?
Ja, also ich bin im Mostviertel aufgewachsen, nicht in Lunz, sondern in Lilienfeld. Aber das Lunz ist ein gängiger Ausflug, also bis hin zu Schulausflügen. Und dann habe ich ja auch eben an der BOKU studiert und dort an der biologischen Station auch ein Praktikum gemacht. Und ich habe einen sehr, sehr guten Freund in Lunz, der hat es auch Korrektur gelesen und die ganzen Ortsaugenschein noch einmal überprüft, ob das auch so passt. Also mir ist es sehr wichtig, dass ich beim Schreiben klar auseinanderhalte Fakten und Fiktion. Ja, da gab es auch im ersten Band schon ein Nachwort und das gibt es auch wieder, wo ich dann ganz genau erkläre, was ist wirklich so und was habe ich mir ausgedacht, also was sind die Freiheiten, die ich brauche, um da irgendwie eine einigermaßen spannende Geschichte zu erzählen. Ja. Mhm. Und Landschaft und öffentliche Gebäude, so wie zum Beispiel das erwähnte Schloss, die Seetaverne, die gibt es tatsächlich. Die Privathäuser, die vorkommen, also das Haus der Familie, wo sie also Urlaub machen, und ein paar andere gibt es dann noch, die habe ich mir ausgedacht. Aber das wird immer ganz genau erklärt. Das ist mir sozusagen Fake oder Fakt, das ist mir wichtig, das auseinanderzuhalten. Ja.
Aber auch von den Figuren, finde ich, die sind ja dann wirklich sehr schön hingeschrieben, wie soll ich das genau ausdrücken, die passen da auch hin, ne? Also so von der Psychologisierung und von der Art, wie sie reden, besonders entzückend die am Schluss, die Dame, die sehr lieb geredet hat.
Ja, ja. Die Amma hat ja einen besonderen Bezug zu dieser Gegend, das kommt dann auch raus, die ist nämlich selber im Mostviertel aufgewachsen und dann als Dienstmädchen nach Wien gegangen noch, also in den 30er Jahren. Und ist jetzt schon eine alte Dame. Das Ganze spielt 2004, sonst würde sich das nicht ausgehen mit einer Zeitzeugin noch. Aber ja, das ist für sie auch. Die Amma redet auch ein bisschen mehr Dialekt in diesem Buch. Also sie fällt immer wieder ins Mostviertlerische, nicht so wienerisch, weil das sozusagen das heimatliche Idiom ist und das kommt dann auch ein bisschen durch. Ja, genau.
Aber ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, du betonst das schon ein bisschen im Vortrag.
Beim Lesen, ja. Beim Lesen mache ich ein bisschen mehr noch damit.
Kommt vielleicht auch vom Verlag, der halt natürlich ein deutscher Verlag ist und zwar Regio-Krimis anbietet, Nürnberg, Wien und so weiter. Aber ich glaube es trotzdem schon, dass man es eher auf...
Nein, eigentlich gar nicht. Also da ist meiner ganz damit einverstanden, dass man auch, ich dürfte mehr Dialekt schreiben, als ich das möchte. Also ich versuche den Dialekt eher immer nur so anzudeuten, mit einzelnen Worten oder mit bestimmten grammatikalischen Besonderheiten, die wir halt im Österreichischen haben. Aber eigentlich nicht groß Dialekt zu schreiben, das wäre mir ein bisschen zu viel. Ich hoffe, dass wenn man es immer wieder so anklingen lässt, dass man es dann beim Lesen quasi hört. Mhm. Aber Gmeiner produziert die österreichischen Autorinnen tatsächlich auch überwiegend für den österreichischen Markt. Ja, also tatsächlich wird man mein Buch, fürchte ich, in Deutschland in keiner Buchhandlung aufliegen haben, ja, sondern es wird, man kann es dort bestellen natürlich, aber es wird schon, also es ist schon in Westösterreich schwierig für eine ostösterreichische Autorin, das ist tatsächlich so, ja.
Die haben ja dann ihre eigenen Bodenseekrimis.
Ja, ja, genau. Also wenn man natürlich sich einmal reinschreibt in eine Liga mit hoher Auflage und einem Namen, dann schon, aber so als Neuling, die ich ja immer noch bin mit dem zweiten Buch, ist das gar nicht so leicht da reinzukommen. Aber was es diesmal gibt, im Gegensatz zum ersten Band, es gibt ein Glossar mit den Mundartausdrücken. Ja? Weil das war schon so, dass dann einige LeserInnen gemeint haben, also einzelne habe ich ja doch in Deutschland irgendwie kriegen können, und die haben dann gemeint, na, das wäre irgendwie schon nett. Und das gibt es diesmal. Also ein Mundart-Glossar gibt es. Genau.
Und wie sieht der Verlag jetzt momentan? Läuft das ganz gut, oder?
Das weiß ich nicht. Also ich weiß es noch nicht.
Das erste
nicht.
Ist ja super gelaufen.
Ja, also sie waren zufrieden, sonst gäbe es kein zweites. Genau so ist es. Aber ich habe auch Autorinnen, Freundinnen, und ich glaube, wir sind alle, also es ist immer zu wenig. Man will immer mehr. Da ist man selber, glaube ich, sehr mit Argusaugen beobachtet man den Verkauf und zufrieden, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die super Bestseller sind, hoffentlich zufrieden. Aber so ist man immer noch, ja. Also, bis ich jetzt das Okay vom Verlag kriege, dass es gut läuft, bin ich noch etwas angespannt. Also, es ist im März rausgekommen, also jetzt knapp 2 Monate, und bin ich immer noch so.
Da kann man zunächst auch noch nicht so viel sagen, das stimmt schon.
Ja, naja, ich glaube, Sie können schon abschätzen, weil es hängt auch schon von den Vorbestellungen ab. Mhm. Der Buchhandel macht ja Vorbestellungen, und das ist schon einmal ein erster Indikator natürlich, wie viel geht. Ja. Ich glaube, das war jetzt nicht eine Absicht von mir, mit dem Ortswechsel da das, dem Verkauf zu dienen, sondern das war wirklich aus der Geschichte heraus, weil ich mir gedacht habe, ja, 4 Bände, also wäre schon nett, wenn einer mal auch woanders ist und da bietet sich halt der zweite an, ja, also Sommer, weil da verreist man vielleicht. Aber es ist, glaube ich, gar nicht so schlecht marketingmäßig, tatsächlich der Ortswechsel, habe ich jetzt den Eindruck, weil im Mostviertel zumindest laden sie mich zum Lesen ein. Also das ist schon einmal schön, ja.
Und ja, natürlich auch in Wien, ne?
Ja, natürlich in Wien sowieso. Und hier ist es ja sowieso, ja, bin ich ja ganz, ganz gerne, ja.
Darf ich auch schon fragen, wie es mit 3 ausschaut? Als Plan gibt es das ja schon.
Plan gibt's
aber wartest
schon,
du
ja
jetzt, bis du mal merkst, okay, das ist gut gelaufen, dann fange ich an zu schreiben? Oder
nein,
gibt's
schon nein, was? Ich habe schon, ich tue schon. Mhm. Ja, ja, genau. Aber jetzt bin ich halt sehr mit dem beschäftigt, eben marketingmäßig und lesen und auch einfach nerven. Ja. Aber theoretisch sollte ich schon, also die innere Antreiberin sagt, schreib schon, ja,
genau. Das heißt, du bist noch auf, das macht noch Spaß, oder?
Ja, ja, also ja. Spaß machen tut es immer, ja. Überwindung ist es trotzdem, man muss halt trotzdem dranbleiben, ja.
Und natürlich die Aufregung, wird es angenommen, kommt es
ja,
an,
genau,
und das ist
genau
schon auch immer ja eine große Sache.
Ja.
Du hast noch eine Stelle für uns.
Ich habe noch eine Stelle, ja, das ist so ein bisschen zum Abrunden und damit die Arma auch einmal ein bisschen zu Wort kommt, weil jetzt war sie ja eher, ja, nur einsilbig ein bisschen. Das ist dann schon ein bisschen weiter vorne in der Geschichte, da ist dann schon etliches passiert. Und die Stellen, die ich lese, tue ich immer entspoilern, also da ist ein bisschen was gekürzt, damit ich nicht zu viel verrate. Genau, also es ist dann schon gegen Ende der Geschichte und eine sehr gärtnerische Stelle. Wir erleben Arma allein im Garten von Ida, also von ihrer Tochter in Lund. Und das ist jetzt eine Stelle, jetzt freue ich mich auch sehr, dass wir wieder einen Papst haben, denn da gibt es eine kleine Papstpointe und die habe ich bei den letzten Lesungen immer weggelassen, weil ich nicht irgendwie jemanden da verletzen wollte, aber heute darf ich sie wieder lesen.
Weißer Rauch.
Weißer Rauch, genau. Also das Kapitel heißt Zupfwut. Und es hat, wie alle meine Kapitel, einen botanischen Untertitel. Also steht dann immer eine Pflanze da im botanischen Namen, lateinisch-deutsch. Und diese Pflanze kommt dann irgendwo im Laufe dieses Kapitels vor und sei es auch am Esstisch. Und das heißt, man hat auch immer so ein kleines Rätsel dabei. Wenn man Lust hat, kann man dann schauen, wo die Pflanze ist. Ja. In diesem Fall ist es die Urtica dioica. Kennt das zufällig jemand? Alle, die einen Garten haben, haben diese Pflanze immer wieder im Garten, ob sie wollen oder nicht. Und man soll sie auch stehen lassen, weil sie sehr gut ist für die Schmetterlinge. Es ist die große Brennnessel. Putzwut war Annemarie Schubert ein Rätsel. Wie Schrubben und Wischen irgendjemandem Erleichterung verschaffen konnten, war ihr unverständlich. Schmutzige Fenster, Staub auf den Regalen, und Lurch und am Bett waren ihr herzlich egal. Sie war nie eine pingelige Hausfrau gewesen. Dazu hatte sie schlichtweg keine Zeit gehabt. Eine Witwe mit 3 Kindern, die einen Betrieb mit einem 50 Angestellten leitete, plagten wahrlich andere Sorgen als ein paar Staubflocken. Sie hatte ihr Leben lang ausschließlich dann geputzt, wenn sie es für notwendig befunden hatte. »A bissel Dreck hat noch nie wem geschaut«, war ihre Devise. Daheim in Wien musste sie neuerdings nicht mehr putzen. Seit vergangenem Frühjahr sorgte die Reinigungskraft der Gärtnerei in Amas Wohnung für Sauberkeit. Toni hatte die Stunden dafür aufgestockt. Nein, Putzwut war Annemarie Schubert fremd. Ihr Zorn bevorzugte ein anderes Ventil. Zupfen statt putzen. Was gab es Befriedigenderes, als sich mit einem handlichen Heil und einem scharfen Unkrautstecher über ein Beet herzumachen? Egal ob Brennnessel, Giersch oder Vogelmiere, sie erzitterten alle, wenn Arma mit grimmigem Gesicht im Garten auftauchte. Nicht selten landeten junge Blätter der Gerupften im Topf. Amas Kräutersuppe war bei den Schuberts sehr beliebt. An diesem Montagvormittag machte sie sich über ein abgeerntetes Beet in Idas Gemüsegarten her. Es war seltsam schwül, hatte kaum abgekühlt über Nacht. Kein einziger Tautropfen stand auf den Blättern. Ama ließ ihre Knie auf ein Schaumstoffkissen sinken und legte los. Sie wusste nicht so genau, auf wen oder worüber sie wütend war. Auf die anderen, weil sie sich nicht so verhielten, wie Ama es wollte. Auf sich selbst, weil es ihr nicht gelang, ihren Kopf durchzusetzen. Oder auf den da oben. Der da oben, so nannte Ama den Herrgott ihrer Kindheit heute. Dazumal hatte man Gott als alten Mann mit Rauschebart dargestellt und selbst wenn sie nicht felsenfest von seiner Existenz überzeugt war, falls es ihn gab, dann war der da oben männlich, so viel stand für sie fest. Erstens, hätte eine Frau im Himmel nicht ein derartiges Chaos hier auf Erden hinterlassen? Nie im Leben. Eine Welt erschaffen, gut und schön. Aber sich einfach aus dem Staub zu machen, ohne vorher für Ordnung zu sorgen? Und zweitens, welche Mutter würde ihr eigenes Kind opfern? Na bitte. Der Papst, bekanntlich auch nur ein Mann. Und sonstige Theologen mochten ihre Gedanken blasphemisch finden, das kümmerte Ama nicht. Sie fand, der da oben war nur für eines zu gebrauchen, als himmlische Beschwerdestelle. Die einzigen Gebete, die er von ihr zu hören bekam, waren Schimpftiraden. Vermutlich war der da oben längst daran gewöhnt. Ein allmächtiger Schöpfer sollte robust genug sein, um ihren Unmut zu ertragen, fand Ama. Nicht, dass ihre Tiraden je ein reales Problem verändert hätten. Aber ihr war stets ein wenig leichter ums Herz, nachdem sie den da oben ordentlich ausgeschimpft hatte. »Ah, schöner Herrgott bist du mir«, dachte Ama nun. Und dann erzählte sie ihm haarklein, was ihr alles nicht passte, bis ihr nichts mehr einfiel. Sie legte das Heidel beiseite, griff nach dem Unkrautstecher und rammte ihn neben der Pfahlwurzel eines Löwenzahns in die Erde. »Heraus mit dir! Du kehrst in die Wiesen und nicht in den Gemüsegarten!« schalt sie den Löwenzahn und schmiss die Pflanze in einen Kübel, der bereits zur Hälfte mit unerwünschten Beikräutern gefüllt war. Die Löwenzahnblätter waren regelrechte Blätschen, viel zu derb zum Verzehr. Und überhaupt, sie würde heute nicht kochen. Himmel, Herrgott, noch einmal! Sie jätete weiter, stopfte das gerupfte Grünzeug in den Kübel und schimpfte währenddessen stumm vor sich hin. »Ein größer Schöpfer willst du sein«, höhnte sie. »Ein Schöpfer habe ich in der Kuchel hängen und der ist wenigstens für was zu gebrauchen.« Irgendwann passte kein Grashalm mehr in den Kübel und sie hatte dem da oben alles erzählt, was ihr nicht passte. Ama rappelte sich auf und betrachtete ihr Werk. Das Beet war ordentlich herausgeputzt, bereit für neue Pflänzchen. Und auf seltsame Weise fühlte sie sich getröstet, als würde der da oben sagen, alles hat seinen Sinn. Jedes Kräutlein und jedes Ereignis, ob es dir gefällt oder nicht. Dankeschön.
Dankeschön. Ja, ich habe mittlerweile schon einige Fragen gestellt. Ich hoffe, ich habe euch nicht alle schon eure Fragen vorweggenommen, weil jetzt ist eure Chance gekommen. Wenn ihr noch was wissen wollt zu den Büchern oder zu Barbara, bitte stellt die Fragen gerne. Und
ich glaube, mit Mikro für die Aufzeichnung.
Genau, das ist für
das die Aufzeichnung. Das wäre immer gut, damit man dann nicht nur meine Antwort hört, sondern auch die Frage.
Genau, danke. Fragen, bitte.
Ich würde gleich gerne nochmal nach diesem Dialektausdrücken nachfragen, weil ich finde das beim Lesen nämlich immer besonders spannend. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn zu viel reingemacht wird, hat es ja fast, ja, es ist zu viel irgendwie, weil man kann es ja nicht richtig transkribieren und es ist zu, und diese Andeutung hat ja oft auch sowas Anheimelndes. Wie geht es dir da so mit der Einschätzung? Was hast du da für einen Zugang zum Dialekt und ja, auch diese Heimeligkeit, die aber auch nicht zu weit gehen kann vom Dialekt.
Ja, also habe ich mir schon gut überlegt. Einerseits ist es, wenn man also österreichische Regionalkrimi schreibt, ist es, kann ich nicht meine Figuren Hochdeutsch sprechen lassen. Das wäre einfach, weil das Sprechen, auch wenn wir relativ, also selbst wenn ich mich jetzt bemühe, bei der Lesung einigermaßen korrektes Deutsch zu sprechen, habe ich trotzdem natürlich ein österreichisches Idiom und das versuche ich auch irgendwie wiederzugeben. Ich denke, das ist auch der Reiz des Regionalkrimis. Gleichzeitig, hast du es ganz richtig gesagt, ist es problematisch, im Dialekt zu schreiben. Und ich finde immer, also echt wirklich im Dialekt zu schreiben, das ist große, große Kunst, wenn man es wirklich gut macht. Das ist für mich Ernst Jandl und das ist H.C. Artmann und die können das. Und da will ich mich gar nicht in diese Region begeben, das ist mir viel zu heikel. Ja. Drum versuche ich einfach nur so eben mit kleinen Interventionen das anklingen zu lassen. Beim Lesen nehme ich mir das heraus, dass ich da ein bisschen auftrage. Aber ich hoffe, dass man es beim Lesen, also wenn es jetzt eine Leserin, ein Leser still liest, dass man es ein bisschen hört. Und das scheint auch so zu funktionieren, wird mir gesagt. Ja, genau.
Ich meine, im Großen und Ganzen ist es ja auch eher, also die Dialektsachen sind ja vor allem die reduziert, Dialoge.
Genau.
Die Dialoge, ja. Und während der eigentliche Text ist ja
dann ja, auf Hochdeutsch. Genau.
Ich hätte eine Frage zum Schreibprozess bzw. zur Konzeption. Erstmal die Frage, stößt du ab und zu auf Momente, entweder beim Schreiben oder beim Überlegen, wo du einfach nicht weißt, okay, wie geht es jetzt eigentlich genau weiter mit meiner Geschichte und wenn ja, wie gehst du damit um, dass du da wieder rauskommst?
Ja, gute Frage, ja. Es gibt ja ganz generell, wenn man sich beschäftigt ein bisschen mit dem Schreiben, Schreibtechnik, gibt es ja auch ganz tolle Bücher dazu, es gibt ja die These, dass es Autorinnen und Autoren gibt, die ArchitektInnen und die GärtnerInnen. Ne? Und die Architekten, die planen sozusagen alles akribisch durch, bevor sie den ersten Satz schreiben. Und eine Gärtnerin, die hat nur irgendwie eine zündende Idee, das ist so wie ein Samen. Und dann lässt sie die Geschichte quasi wachsen beim Schreiben. Ja. Und ich habe jetzt auf der BOKU studiert und bin sowas Ähnliches wie, könnte man sagen, Landschaftsplanerin. Das heißt, ich bin so ein Hybrid, würde ich sagen. Und so arbeite ich auch. Das heißt, ich habe schon ein grobes Konzept und plan vor allem den Krimi relativ genau durch, weil ich, also der Kriminalfall, dass der dann zum Schluss einigermaßen Sinn ergibt, ich meine, ein bisschen haarsträubend ist es ja immer, ja, also es ist alles hochgradig unwahrscheinlich, aber es soll nicht ganz unrealistisch sein, also nicht unmöglich vor allem. Ja. Und das plane ich schon durch, aber dann so die Zwischenpassagen, wie sich die verhalten, andere, also gerade auf der Beziehungsebene, da lasse ich die Figuren auch manchmal ein bisschen laufen. Und die überraschen mich dann schon auch manchmal. Und so Momente, wo ich dann nicht weiter weiß, also hilft gut spazieren gehen, auch mit wem drüber reden. Aber was die Krimi-Handlung betrifft, kommt es da eben nicht dazu, weil die habe ich schon. Also da ist mir schon wichtig, dass ich das auch mit Recherche und so, dass das solide ist, bevor ich loslege. Aber sonst kann es schon mal passieren, dass ich mir denke, okay, jetzt habe ich diese Schlüsselszene, Kriminalfall, und die nächste Schlüsselszene ist da vorne und dazwischen habe ich jetzt mal ein bisschen Luft und da kann es dann schon auch sein, dass ich mal so innehalte und hoffe, dass mir was einfällt. Genau.
Aber es ist ja auch das Charmante, ne, an der Stelle, wenn man halt sozusagen auch das Privatleben von den Leuten, das eben, das ist ja immer so, weil wenn du nur den Kriminalfall hättest, ist vielleicht ein bisschen
fad dran. Ja, ja. Ja, ich habe halt, also bei mir gibt es die Schuberts, die sich so, die wieder im Mittelpunkt stehen und es wird auch so bleiben und das Thema Gartenbotanik, also im ersten Band ist es mehr die Gärtnerei, hier, nachdem sie auf Urlaub sind, ist es eher viel Grünzeug in der Natur und mehr Botanisches. Dann gibt es Tonis Liebesgeschichte, die sich so halt irgendwie entwickelt und ich habe immer Sachthemen, also im ersten ist es ja so Zeitgeschichte, Kunstgeschichte, um die es da geht. Und im zweiten Band geht es eben um diese wissenschaftliche Welt, weil mich dieses Thema auch gerade Fakt oder Fake sehr interessiert. Und mir, also ich bin Team Wissenschaft, sage ich jetzt gleich. Also da geht es auch um dieses Spannungsfeld, ein bisschen Wissenschaft und Esoterik. Das ist was mich interessiert. Also es wird in jedem Band Sachthemen geben, die mit dem Kriminalfall zu tun haben, und die sind aber wechselnd. Also, ja, genau.
Mich interessiert, wie kommst du zu deinen Ideen jetzt überhaupt? Ich denke mal, du wirst nicht den Erstbesten aufgreifen, sondern so mal schauen, was es so gibt, so rausfischen, und dann aber dann wird es einer. Und was ist so, weil du hängst ja lang dran. Mhm. Also muss das wirklich etwas sein, was für dich stimmig ist?
Ja, also das ganze Setting habe ich jetzt, das ist der Vorteil bei einer Serie. Ne? Ich habe jetzt einmal diese Familie und dieses Setting mit der Gärtnerei, das habe ich jetzt einmal. Und da kann ich jetzt ja das weiterentwickeln. Ja? Aber bei den Kriminalfällen die Idee, das ist oft wirklich, dass ich irgendwas aufschnapp, dass ich irgendwas höre und man denkt, ha, also das ist schon so ein Parallelhirn, das im Alltag mitrennt und irgendwas aufschnappt und sich denkt, ah, das wäre doch irgendwie spannend. Und dann habe ich das, ich sammle halt solche Dinge und versuche die dann halt irgendwie zu verwurschten, sagen wir es einmal so. Ja. Und die ganze Gärtnerei-Idee überhaupt, zu sagen Gartenkrimi, die ist entstanden, als ich selber angefangen habe zu garteln. Also 2004 haben wir, meine Frau und ich, einen Garten gekauft und sind dann dort auch hingezogen. Und da habe ich natürlich, wie alle Büchermenschen, wenn man ein neues Hobby anfängt, habe ich halt angefangen, jede Menge Gartenbücher zu lesen und auch Romane. Und damals ist mir aufgefallen, Gartenkrimi gibt es nicht so viel. Das hat sich in der Zwischenzeit gehörig geändert. Damals gab es im Englischen ein bisschen Gartenkrimis, aber deutschsprachige Gartenkrimis gab es 2004 tatsächlich kaum. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch lustig. Ja? Also, und das war auch ein bisschen, der Mörder ist immer der Gärtner, Reinhard May, dass ich mir gedacht habe, wäre ja lustig, wenn es nicht um einen Gärtner geht, sondern um eine Gärtnerin. Und wenn die eben nicht die Mörderin wäre, sondern zur Ermittlerin wird. Das war so der Ausgangspunkt, ja. Aber ein bisschen ist es mit den Ideen ja auch immer ein Rätsel. Also man weiß es dann auch nicht, ja. Also manchmal fällt einem halt was ein. Also die Toni Schubert selber, die ist mir einmal, ich hatte so dieses, die Genre Gartenkrimi, haben wir gedacht, das wäre spannend. Aber die Toni Schubert, die war dann plötzlich einfach da, ja. Da weiß ich noch, bin ich irgendwie heimgegangen und gehe ums Eck und auf einmal denke ich mir, junge Gärtnerin, so und so schaut sie aus. Mhm. Den Namen habe ich lange nicht gewusst. Die hatte einige Arbeitstitelnamen und irgendwann ist sie schon, Toni ist ihr bitten geblieben.
Ich meine, wenn ich das richtig sehe, du hast doch für den zweiten Roman weniger lang gebraucht, oder?
Ja, schon. Da habe ich ja noch also angefangen zu schreiben, eben 2004 die ersten Ideen und dann habe ich damals mich auf den Weg gemacht, aber da habe ich noch berufstätig und dann Job gewechselt und alles mögliche andere auch und habe das halt immer wieder mal vorangetrieben, wenn ich ein bisschen Zeit hatte, und dann ist es wieder jahrelang gelegen und dann habe ich es wirklich 2020, in diesem seltsamen Jahr, habe ich es dann durchgezogen und das ging schon schneller. Es ist auch ein bisschen schlanker, also manche sagen, es ist ja unterschiedlich, also jetzt habe ich schon Leserinnen, die sagen, na, das erste hat ihnen besser gefallen, manche sagen aber auch das zweite. Ich glaube, dass es vom Schreiben her ein bisschen besser ist, hoffe ich zumindest. Ja. Also das erste hat für mich immer noch ein bisschen Längen, ja. Ich neige etwas zum Schwafeln, ja, glaube ich. Und das zweite ist, glaube ich, ein bisschen von der Geschichte her hat mehr Dynamik, ja.
Zu deiner Ehrrettung muss ich sagen, ich fand, zumindest, das habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber das erste fand ich unglaublich kurzweilig. Ich habe das sehr genossen zu lesen.
Ja, das freut mich, das zu hören.
Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich noch mal mehr peppig rüberkommt.
Ja, ich hoffe, ja. Ja. Schauen wir mal. Also ich nehme noch Votings entgegen für Band 1 oder Band 2. Aber ja, und selber ist man sowieso, ich meine, wenn ich es aufschlage, ich finde immer sofort, also ich könnte ständig herumkorrigieren. Ja. Sehr gut, dass man dann irgendwann abgeben muss und die Lektorin sagt, aus, Ende. Weil sonst wird das immer noch weiter, würde ich immer weiter korrigieren.
Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, liebe Barbara, wunderbar, schön, dass du da warst, toll. Mir gefällt es auch aus den Passagen her schon sehr gut, ein Anreiz, es zu lesen. Wenn man es nicht verschenken will an Mütter.
Oder zuerst lesen und dann verschenken. Also ich schreibe auch manchmal neutral hinein. kann man sich noch überlegen.
Ja, wie auch immer. Wir freuen uns dann auf jeden Fall schon, was dann der Herbst bringt.
Ja, schauen wir, was der Herbst bringt. Ja.
Ich hoffe, dass das fertig wird, da freue ich mich schon drauf.
Gut. Vielen, vielen Dank nochmal fürs Kommen und vielen Dank an euch für die Einladung. Vielen Dank. Danke.
Barbara Smrzka hat uns ihren neuen Roman Schlamassel mit Seeblick vorgestellt und mit Jürgen Ostler darüber gesprochen. Auf Wiederhören für heute, sagt Peter Supp.
Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.